Let's talk about money. Lasst uns über Geld sprechen. Und natürlich ist das ein sehr sensibles Thema. Und so wie Jürgen so gut eingeführt hat in das Thema, eigentlich spricht man nicht über Geld. Es gibt zwei Dinge, über die man nicht spricht. Am Esstisch, das ist Religion, Politik und eigentlich auch nicht über Geld. Das sind verpönte Themen, die man nicht angeht. Und ich glaube aber, und ich bin davon überzeugt, dass das in Kirche aber nicht so ist. Weil Glaube hier sowieso zentral ist, also hier findest du das, weil Politik bedeutet, wir gehören zur Gesellschaft und wir wollen diese Gesellschaft erreichen für Gott. Wir sind im Thema dabei und Geld, weil Gott eine Meinung zu Geld hat, weil Gott Geld nicht unwichtig ist. Und im Gegensatz zu dem Spruch, dass man nicht über Geld spricht, spricht die Bibel unglaublich viel über Geld. Im Gegenteil, 2400 Verse sind direkt oder indirekt mit Geld verbunden. Das ist eine Summe, die ich mir am Anfang gar nicht erträumt hatte. Deswegen das Thema, das können wir so groß aufplustern, dass es ein ganzes Seminar wird. Und ich habe mich einfach ein bisschen drauf fokussiert, auf gewisse Bibelstellen und das Ganze versucht, ins Minimum runter zu deklinieren, damit wir so einen Gesamtkonsens aus der Bibel sehen können. Wir befinden uns in der Predigtserie Let's Talk About Money und wir werden unterschiedliche Predigten zu dem Thema hören. Meine ist quasi nur der Einstieg, die Einleitung in das große Thema. Ich dachte mir auch, David, warum das? Wieso nicht Zehnter? Weil Zehnter ist ein gutes biblisches Prinzip, kann man schnell runterbrechen, ist einfach. Aber es ist aber genauso wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, Geld in der Bibel, Segen und Fluch. Die nächsten Themen, die wir haben werden, wird sein, wie es ist oder was es ist oder worin der Segen liegt, wenn wir Geld geben. Wir werden darüber sprechen, wie es ist, ein guter Verwalter der Gaben Gottes zu sein im Finanziellen. Also wie können wir gut damit umgehen? Was sind die praktischen Beispiele? Und wir werden über das Prinzip des Zehnten hören. Deswegen werde ich das Ganze nicht behandeln, sondern heute eher grob sprechen. Es ist natürlich sehr herausfordernd, mit 24 Jahren über ein Thema wie Geld zu sprechen, während hier Menschen sind, die deutlich weiter sind und vielleicht auch noch mal mehr Erfahrung haben. Aber ich predige nicht meine Meinung, sondern Gottes Wort und ich glaube, das kann ein Richtwert sein. Gleichzeitig habe ich doch noch eine gewisse Fachkompetenz, denn ich habe eine Ausbildung in der Wirtschaft. Das heißt, ich habe mich 3,5 Jahre nur mit Geld beschäftigt. Das heißt, irgendwo ist da schon auch eine gewisse Erfahrung, die ich mit Geld habe. Aber lasst uns doch erstmal anfangen mit dem Thema, was ist überhaupt Geld? Weil eigentlich ist Geld, was biblisch angeht, deutlich mehr. Erstmal ist Geld ein Wegverkürzerer in der, ich sag mal, Wirtschaftspolitik. Was meine ich mit Geldverkürzer oder Wegverkürzer? Weil früher war es ganz normal, wenn man das Alte Testament liest, merkt man noch mehr davon, dass Tauschgeschäfte stattgefunden haben. Und um diese ganzen Ketten und diese neuen Wertevorstellungen und neue Wertedefinitionen zu umgehen, hat man gesagt, wir schaffen eine Währung oder einen Maßstab, mit dem wir bezahlen, das nennen wir Geld. Somit ist Geld dieser Wegverkürzerer, was Einkauf und Verkauf angeht. Geld aber ist auch erstmal nur ein Medium. Also, wenn ich Geld oder über Geld rede, was hören wir oder was sehen wir vor unseren Augen? Guten 100-Euro-Schein. Also, ich sehe immer einen 100-Euro-Schein. Vielleicht bist du reicher und siehst den 500-Euro-Schein. Weiß ich nicht. Das ist je nachdem, wie man drauf ist. Ha? 1-Euro-Schein. Gut, Chris in der ersten Reihe sagt 1 Euro. Wer bietet mehr? Wir können weitermachen. Vielleicht sieht jemand 2 Scheine, noch einer, vielleicht 3. Nee, okay. Auf jeden Fall, du siehst Geld. Und Geld ist erstmal aber nur ein Medium. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber wir sind eigentlich mit Geld so unterwegs wie bei Monopoly. Es ist Papier. Baumwolle, ein gewisser, besonderer Stoff, aber eigentlich ist es Papier. Und das ist Geld. Das Medium Geld haben wir definiert, indem wir sagen, Geld hat diesen und diesen Wert. Es drückt sich aus durch die Inflation und Deflation der Wertveränderung des Geldes. Jeder kriegt das gerade mit, was bedeutet Inflation, dass Preise auf einmal teurer werden, dass auf einmal der Einkauf teurer wird, obwohl man dieselben Sachen kauft, weil Geld immer Teil der Marktwirtschaft und der Finanzwirtschaft ist. Aber Geld hat erstmal einen Wert. Natürlich können wir das so schön sehen, die Inflation in manchen afrikanischen Ländern ist so hoch, die liegt ungefähr bei 300% bis 350%, kann innerhalb einer Stunde so schwanken. Das heißt, du gehst da rein, du kaufst dein Bier für eine gewisse Summe und der Nächste, der nachkommt, zahlt das Zehnfache. In derselben Stunde, weil die Inflationsrate so groß ist, weil die Wirtschaft nicht so stabil ist. Also Geld hat große Auswirkungen auf uns. Ich kenne das selber, als ich ein kleiner Junge war, dann sind wir nach Polen gefahren und in Deutschland gibt es den Euro und in Polen gibt es die Zloty. Und von der Kraft, Wirtschaftskraft oder von dem Wirtschaftswert ist der Euro viermal stärker als die Zloty. Das heißt, ich bin mit einer stärkeren Währung da rein und ich habe mich natürlich gefreut als Junge, weil ich dachte, ich bin der Reichste hier, weil ich für mein wenig Geld deutlich mehr Süßigkeiten kaufen kann als der Rest. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe Süßigkeiten gekauft und ich habe mich darüber gefreut. Also es gibt auch diesen Unterschied, du fährst in ein anderes Land und du merkst auf einmal, boah, mit dem Euro bin ich echt besser dran. Gleichzeitig ist Geld die Grundlage, was wir tun ohne Geld. Wenn beziehungsweise als ich ausgezogen bin und, meine Hochzeit planen musste, dachte ich mir auch, wo kriege ich das ganze Geld her? Ich bin Student, meine Frau ist in der Ausbildung, Azubi, wie kriegen wir das Geld zusammen? Okay, dann war die Hochzeit erledigt, das war gut, ne? Auch hier super Geschichte, wie Gott das geführt hat, aber anderes Thema. Auf jeden Fall kommen wir dann zusammen, haben dann die Wohnung, sitzen drin und sagen, ja, wir brauchen Möbel. Zum Glück haben wir gute Möbel geschenkt bekommen zur Hochzeit, aber man braucht natürlich noch mehr. Ja gut, dachte ich, kein Stress, wir sammeln uns das Geld an. Denkst du, bis die ersten Rechnungen reingekommen sind. Hier 100 Euro, da 350, hier dafür. Und ich dachte mir, boah, Freunde, wo soll ich das ganze Geld herholen? Ja, also wir merken, du kannst nicht einfach rausgehen und sagen, ich habe kein Geld, passt schon, ich lebe im Wald, esse von irgendwie Sam vs. Wild, ja. Also ich esse Baumrinde, angekokelt in guter Marinade von Erdsoße, was auch immer. Läuft nicht. Du brauchst Geld. Geld ist die Grundlage. Und natürlich unsere Region hier, Süddeutschland, wir Schwaben, um jetzt nicht in ein Fettnäpfchen zu treten mit Baden und Schwaben und dem ganzen Land, nennen wir es einfach wir Baden-Württemberger. Wir kennen uns mit Geld aus. Ja, wir haben den Ruf, gut mit Geld umzugehen. Und wir haben aber auch den Ruf, pingelig zu sein bei Geld. Beides ist gut. Aber es ist sehr interessant, weil als ich ins TSE gekommen bin zum Studieren, ne, da kommt die ganze Deutsche Republik zusammen, allein Mülltrennen ist da richtig schwierig, ne, weil jeder das irgendwie anders macht, kriegt man mit, wie Leute über die Schwaben denken. Und ich habe mir das gedacht, ja, interessant, weil mir ist eine Sache bewusst geworden, der Schwabe, der spart. Aber Schwaben sind auch die, die am meisten geben. Die größten Spenden kommen von den Schwaben. Die größte Unterstützung kommt von den Schwaben. Ich fand es so witzig, als ich gesagt habe, dass die Schwaben gut mit Geld umgehen, dass sie sparen, aber die größten Spenden geben. Und dann gucke ich in die Menge und einer so, fand ich klasse. Aber es stimmt. Die Schwaben können mit Geld umgehen. Deswegen haben wir den Wohlstand hier. Und geschichtlich, für jeden, der ein bisschen auch geschichtlich das kennenlernen will, geschichtlich ist das tatsächlich verwurzelt in der christlichen Werte-DNA. Nämlich gab es den 30-jährigen Krieg, der teilweise durch die Hugenotten, das ist quasi reformierte, kalvinistische Christen, also nicht Lutheraner, nicht katholisch, sondern nochmal ein eigener Strang, die quasi mit den Katholiken Beef hatten und sich 30 Jahre gekloppt haben. Und das endete in der Bartholomäusnacht in Frankreich, wo dann die Hugenotten richtig einen auf den Deckel gekriegt haben. Also bis 3000 Menschen sind gestorben, das ist für damals für eine kleine Stadt viel. Sind sie geflüchtet und viele sind nach Deutschland, also Deutschland damals, natürlich hieß das anders, aber in Preußen und in die Region hier. Und die Hugenotten hatten folgende Einstellung. Da wir ja biblisch unterwegs sind, erste hat die dafür geliebt, die Hugenotten, weil sie diese Werte und Tugenden mitgebracht haben. Denn es herrschte, sag ich mal, Fachkräftemangel und die Hugenotten waren Leute, die arbeiten. Weil das war Kultur bei ihnen. Als Christ arbeitest du, du bist pünktlich und du bist hingegeben. Du investierst dich hinein. Finde ich sehr, sehr interessant und auch eine sehr, sehr gute Denke. Ne? Also nochmal, pünktlich, hingegeben und natürlich dabei, ne? Sparsam, du gibst Gas, du willst das Beste für Gott. Und das ist interessant, weil die Hugenotten kamen und 500 Männer der Hugenotten wurden in die Armee damals reingenommen in Preußen. Und die haben in kürzester Zeit tatsächlich die obersten Ränge und Positionen eingenommen, weil es so wertvolle Menschen waren, weil man sie so wollte, weil sie Dinge vorangebracht haben. Gleichzeitig war hier im süddeutschen Raum der Pietismus, der fast dieselben Gedanken hatte oder die ähnlichen Gedanken hatte, nämlich eben zu sagen, man arbeitet, man ist fleißig, man ist hingegeben, man ist pünktlich. All diese Werte, und die haben sie quasi aus dem Wort Gottes herausgezogen, all diese Werte haben sie gelebt. Und dadurch ist der Wohlstand des Südens so stark entstanden. Also christliche Werte führen dazu, dass eigentlich Wohlstand entsteht. Und da, wo Wohlstand fehlt, sollten wir wieder zurück zu christlichen Werten. Amen. Genau, aber wir können auch viel über Geld lernen, was die Geschichte dazu sagt. Denn Geschichte sagt sehr viel über Geld. Beispielsweise können wir feststellen, heute in unserer Geschichte, früher gab es das Schneeballsystem, beziehungsweise das Pyramidensystem, also ganz viele Systeme. Man wurde quasi eingeladen, dann hat man da mitgearbeitet, es wurde einem verheißen, dass man richtig viel Cash macht, indem man anderen Leuten dasselbe Produkt verkauft und so weiter und so weiter. Heute, vielleicht kennt das jemand von euch, ist es die YouTube-Werbung von dem Film. Also du drückst auf ein Video und dann hörst du, hey du, willst du in kürzester Zeit 10 Millionen Euro machen? Komm in meinen Kurs, der ist umsonst, habe ich schon gesagt, umsonst. Du kannst hier richtig viel Geld machen. Also genau dasselbe Prinzip. Und ich finde witzig, Geschichte wiederholt sich. Ich habe mich da ein bisschen weiter informiert und festgestellt, das ist genau der gleiche Blödsinn wie früher, der sieht nur völlig anders aus. Also dieses Geld machen und Leute anziehen, steckt einfach drin. Aber wir können vielleicht auch geschichtlich zurückschauen, zum Beispiel ins Jahr 1930 oder 29, wo wir die große Depression hatten, eine Weltwirtschaftskrise, die teilweise Grund war, warum der Erste Weltkrieg entstanden ist. Der Zweite Weltkrieg entstanden ist. Der Erste Weltkrieg hatte auch die Absicht zu sagen, ja, lasst uns Krieg führen, dann können wir uns Ressourcen schnappen. Also, es geht wieder um Geld. Wir hatten eine Ölkrise, eine Ölpreiskrise, die habe ich nicht miterlebt, aber beziehungsweise doch, aber ich war schon so klein, ich weiß davon nichts. Es gab 2008 die große Weltwirtschaftskrise, die Finanzkrise, die habe ich miterlebt. Unter Corona hat der eine oder andere sicher mitgekriegt, was es bedeutet, eben Geld zu haben oder nicht. Aber Geld ist eben nicht nur Einflussnehmer, sondern auch Schuld an vielem. Die meisten Kriege sind wegen Geld. Prostitution ist ein Ergebnis von Geld. Nämlich fehlen Frauen oder Männern oder Menschen das Geld und sie sind so verzweifelt, dass sie in die Prostitution gehen und auf der anderen Seite sind die Menschen, gesegnet sollen sie sein, ohne andere Worte zu nehmen, und nutzen diese Menschen aus, um reicher zu werden. Ausbeute, Streit, ja, wie viele Menschen streiten sich in Erbhinterlassenschaft, streiten um Geld und trennen die Familie. Es ist eben in der menschlichen DNA, dass Menschen reich sein wollen. Menschen wollen viel Geld. Ja, auch, warum auch nicht? Ne? Wenn Geld deinen Lebensstandard verändern kann, wenn es dir gut tun kann, ja, dann will man ja reich sein. Man will viel davon. Das Problem ist, wenn du nur eine Summe von 100% hast, aber jeder will die Menge haben oder die Mehrheit, dann entsteht Konkurrenz. Dann entsteht Kampf. Und es ist gegen das biblische Prinzip, dass wir als Christen und schon recht als Menschen in Konkurrenz stehen. Wirtschaftlich gedacht ist das gut. Konkurrenz kurbelt den Markt auf. Aber menschlich gesehen charakterlich nicht. Und deswegen will Gott nicht, oder es ist auch nicht in Gottes Interesse, dass Geld hier irgendwas in Gemeinde zu melden hat. Weil Gott will nicht Konkurrenz, sondern Gott will Einheit. Gott will zusammen. Gott will eben nicht, dass man den anderen ausnimmt, sondern für den anderen da ist. Deswegen die Frage, ist Geld schuld? Oder anders gesagt, ist Geld böse? Nach dem Gottesdienst kam einer auf mich zu und hat auch gesagt, ja, in manchen Gemeinden wird tatsächlich gesagt, Geld ist böse. Nein, Geld ist nicht böse. Der Mensch, der das Geld in der Hand hat, der entscheidet, ob das Geld gut ist oder nicht. Beziehungsweise ist es auch blöd, weil Geld ist eben nichts, sondern ob es gut verwendet wird oder nicht. Und deswegen spricht die Bibel nicht vom Geld als dem bösen Geld, sondern es spricht von dem Menschen, der das Geld in der Hand hat und der Einstellung des Menschen zum Geld. Weil Geld kann auch Segen sein. Wir sehen unsere Medizin. Ey, wir können so viel Geld investieren und ey, unsere Medizin ist echt gut vorangekommen, weil so viel Geld in der Medizin ist. Ey, wir haben Autobahnen. Ja? Wir haben nebenbei die Autobahn, die am schnellsten fährt, beziehungsweise eher die Autos, die am schnellsten auf der Autobahn fahren können. Ja, irgendjemand hat es gebaut. Psst. Sprich nicht davon. Wir haben einen guten Lebensstandard. Wir haben Wohlstand, wir haben eine gute Wirtschaft und wir merken, uns geht's gut. Geld ist auch förderlich. Deswegen lasst uns anfangen und einsteigen in das Thema. Und ich möchte anfangen mit Matthäus 6, 21. Das könnt ihr nachschlagen, das haben wir hier nicht auf dem Beamer. Nämlich beginnt Jesus in Matthäus 6 mit folgenden Worten, nämlich sagt er, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt, dass da, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und Reichtum ist hier mal mit somit quasi das, was dir wichtig ist und diese Sache, die sich quasi türmt, wo sich eine Summe davon befindet. Das ist Reichtum. Also das, was dir wichtig ist, dem, wo du hinterher rennst, da wird dein Herz sein. Und Jesus sagt, es ist wichtig, dass wir die richtigen Prioritäten unseres Reichtums in unserem Leben setzen. Deswegen wollen wir uns heute zwei Nuancen von Geld angucken. Fluch, also Fluch per Definition ist die Abwesenheit von Segen. Und Segen ist Gottes gutes, wohlwollendes, manifestes Wirken in einer Sache. Das heißt, wenn ich Josi segne, dann glaube ich, dass Gott Gutes hineinwirken wird und dass er es erleben wird. Und Fluch ist die Abwesenheit dieses Segens. Also vom Fluch und vom Segen des Geldes. Lass uns eintauchen und beginnen. Ein Fluch oder ein Ergebnis von Geld ist die Sorge. Geld bringt Sorge mit. Und in dem Fall, in dem wir gleich reingehen, sogar Trennung von Gott. Lasst uns zusammen mal lesen. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Als ich den Vers das allererste Mal gelesen habe, als Junge, dachte ich so, ja, ich weiß, wie der aufhört. Das heißt, du kannst nicht Gott und dem Teufel dienen. Und auf einmal endet Jesus und sagt, nee, nicht Gott und dem Teufel, Gott und dem Geld. Dachte ich mir, wie interessant. Warum sagt Jesus das? Weil das Geld die Fähigkeit hat, den Menschen zu verändern. Menschliche Prinzipien zu ändern, wie wir uns zu anderen Menschen verhalten, weil wir zum Geld kommen möchten. Jesus spricht davon, dass eben du entweder Gott dienst, entweder Gott hinterher rennst oder dem Erfolg des Geldes. Und er verurteilt dieses Verfolgen des Geldes. Dazu kommen wir gleich noch. Aber im Kontext dieses Textes spricht Jesus noch nicht mal davon, dass jemand unglaublich dem Geld hinterher rennt, sondern Matthäus 6 spricht von der Sorge der Verpflegung. Von der Verpflegung Gottes, von dem, wie verpflege ich mein Leben, wie organisiere ich, wie manage ich mein Leben, wie kommt eben das Gute in mein Leben, die Verpflegung in mein Leben. Und dieser ganze Kontext spricht von dieser Sorge. Und Jesus spricht davon, dass wenn wir dem Geld dienen, dass wenn dieses Geld im Fokus steht, dass wir quasi der Sorge den Reichtum geben oder den Boden geben, in unser Leben hineinzusprechen. Und Jesus sagt, du kannst entweder dem einen dienen oder dem anderen. Also Die Sorge kann dich von Gott trennen, weil das Vertrauen in Gott nicht mehr da ist. Jesus spricht im Gleichnis vom Seemann auch sehr interessant, dass es unterschiedliche Nährböden gibt, wo eben auch die Saat Gottes gesät wird. Und er spricht davon, dass die Sorgen dieser Welt an dieser einen Stelle diese Saat ersticken und umbringen. Und deswegen spricht Jesus klar davon, dass die Sorge um Geld, nicht der gesunde, das gesunde, ich sag mal, Verwalten und Nachgehen, sondern dieses Übersorgen um Geld dich am Ende in deinem Glauben zu Gott beschneidet und sogar trennen kann. Zweitens, die Gier. Gier ist eine Konsequenz vom Fluch, sag ich mal, des Geldes. 1. Timotheus 6,10. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Gier ist genau dieser Ansatz von: Mir reicht nicht das bisschen, das ich habe, sondern ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Und es koste, was wolle, aber ich will Geld. Es gibt viele Bibelstellen im Alten Testament, die Sprüche, die sprechen ganz klare Botschaften darüber, was die Gier zu Geld macht. Nämlich, dass Reichtum nicht glücklich macht, etc. pp. Wie gesagt, es gibt so viele Bibelstellen, die können wir heute nicht durcharbeiten. Aber der Ansatz ist genau dieser, dass Gier, diese Liebe zum Geld, dazu führt, dass man nicht nur von Gott abirrt, sondern dass man sich sogar Leid ins Leben holt. Also das Verfolgen des Geldes kann Leid bringen. Und nicht mal nur das. Paulus spricht davon, dass die Liebe zum Geld eine Wurzel, also eine von vielen Möglichkeiten ist, aber eine Wurzel ist, warum es so viel Böses in dieser Welt gibt. Davon haben wir gerade eben gehört. Es ist dieses, den Status bekommen, jemand zu sein und das durch das Geld. Ich habe, als ich meinen Führerschein gemacht habe, das Angebot bekommen, ein Auto zu bekommen für 300 Euro und das habe ich natürlich gerne genommen. Das war so ein alter, eigentlich schon Oldtimer, den hätte ich anmelden müssen, so ein 20 Jahre alter Ford Focus. VW Focus, das wäre witzig, ey. Ford Focus, ja. Du bist in dieses Auto rein, es hat überall geschappert und gedeppert, du dachtest, du bist in einem Panzer, ja. So ungefähr klang das. Ich dachte, das Auto fliegt auseinander. Aber ich war dankbar für dieses Auto. Ich war glücklich, ich habe ein Auto, ich kann damit fahren, das war jetzt nicht teuer, aber ist in Ordnung, ich habe ein Auto. Ich war im Praktikum und ich habe mit einem Jungen geredet, der 17 war, der gerade seinen Führerschein machen wollte oder machte. Und ich habe ihn so gefragt, ja, was für ein Auto holst du dir? Und er sagt so, ein teures, ein VW Golf, so richtig aufgetunt. Und ich so, hä, warum? Ist doch so teuer. Ja, Status. Da ging mir, was für eine Denke. Mit 17 Jahren beginnt schon dieses Denken von, wenn ich mit diesem Auto rumfahre, bin ich jemand. Ich habe Status. Ey, Menschen gehen sogar so weit, dass sie sich verschulden. Hauptsache, die äußere Fassade stimmt. Hauptsache, der Status stimmt. Hauptsache, diese Lüge wird aufgehoben oder bleibt bestehen. Geld kann in richtige Probleme führen, wenn wir nicht gesund damit umgehen. Ja, der Status am Ende führt sogar eben in diese Konkurrenz. Wer ist besser, wer ist größer? Ich finde Araber so witzig, Araber leasen tatsächlich Autos, um sich bei einer Hochzeit alle gegenseitig zu ranken. Wer mit dem coolsten BMW oder Audi oder wem auch immer vorfährt, der ist halt der Beste in der Familie. Deswegen fahren die alle immer diese Karren, aber die sind auch alle total verschuldet. Und hier ist ein biblisches Prinzip, dass Paulus sagt, wir sollen niemandem etwas schuldig sein. Wir sollen uns nicht binden an Menschen, weil wir verschuldet sind in ihren Augen und sie eine gewisse Macht über uns haben. Paulus sagt, alle Schuld gebe ab, dem du schuldig bist, außer einer Sache, nämlich der Liebe, weil der sind wir alle schuldig. Ich bin einer Sache schuldig und zwar jedem, das ist die Liebe. Und du auch. Das ist deine einzige Schuld, die du ertragen musst, nämlich andere zu lieben und ihnen die Liebe zu geben. Ansonsten befreie dich von jeder Schuld. Das ist der Gedanke von Paulus. Und mit diesem Gedanken baue ich mit dem dritten Punkt auf, nämlich Geld führt zu Korruption. Korruption ist eben ein Fluch des Geldes. Nämlich hat das Geld eben die Macht, eben nicht nur neutral zu sein und derjenige, der dahinter steckt, entscheidet, sondern Geld hat die Macht, dich zu verführen und dich umzudrehen. Korruption bedeutet, dass du in einem Punkt, in einer Einstellung, dich quasi umdrehen lässt. Das ist Korruption. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo Geld angefangen hat zu sprechen. Nämlich Judas Iskariot. Menschlich gesehen war Judas durch die Art und Weise, wie er sich korrumpieren lassen hat durchs Geld, dran schuld, dass Jesus gestorben ist. Wir verstehen, dass es eine biblische Verantwortung hatte und eine Verheißung, dass das passieren musste. Aber menschlich gesehen war er einer derjenigen, die sich korrumpieren lassen hat durchs Geld. Und ich rede hier von Judas. Ich rede hier von einem Apostel. Weißt du, die Apostel haben sich nicht in einem Bewerbungsgespräch vor Jesus vorgestellt und gesagt, ja, ich habe folgende Präferenzen, sondern Jesus ist gekommen und gesagt, du und du und du und du, ihr seid jetzt meine Jünger, ihr dürft euch Apostel nennen, ihr habt diesen besonderen Status, diese besondere Aufgabe, kommt mir nach, ihr seid würdig. Judas war dabei. Judas war nicht irgendwie immer nur komisch, sondern Judas war dabei, als die Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben, gepredigt haben, Judas war dabei. Aber eine Sache war in seinem Herzen, die Bereitschaft, sich vom Geld korrumpieren zu lassen. Deswegen ist so wichtig, bei dem Punkt aufzupassen. Hey, egal wie nah du an Jesus dran bist, die Möglichkeit, dass Geld dich anlächelt und mit dir anfängt zu flirten, ist bei jedem von uns. Und es ist so wichtig, darauf aufzupassen, dass Geld uns nicht korrumpiert. Hey, Judas Iskariot wurde zum Verräter. Wegen dem Geld. Wir gehen jetzt nicht in die Bibelstellen hinein. Wer gerne nachlesen möchte, kann das nachlesen in Johannes 12 und in Matthäus 26 und 27. Aber ich werde einfach mal die Geschichte kurz zusammenfassen aufgrund der Zeit. Wir befinden uns in der Geschichte an einem Punkt, wo Jesus eingeladen wurde zum Essen. Und während sie dort essen und sie bedient werden, kommt Maria aus Magdala und bringt Jesus eine Flasche Öl und mit dieser Öl salbt sie seine Füße. Wichtige Denke, Füße im alten Orient, bäh. Gut, heute mögen die Leute Füße auch nicht, also, ne? Aber Füße war nicht gut. Man macht sie eigentlich durch Wasser sauber. Und diese Frau kommt und nimmt dieses Fläschchen und gießt das über seine Füße, mit den Haaren trocknet sie seine Füße ab und salbt ihn. Und Judas nebendran steht und dran und kriegt fast einen Herzkollaps und sagt, Jesus, halt diese Frau auf. Warum? Na, weil man kann diese Flasche wegnehmen und es den Armen geben und spenden. Ihr müsst wissen, diese Flasche hat 300 Denare gekostet. Ein Denar war ein Tageslohn. Das heißt, ein ganzer Jahreslohn ist flöten gegangen. Das Ding war so teuer, dass diese Frau sich aus ihren Schulden vielleicht ihr Leben völlig verändern könnte und aus ihren Schulden rauskaufen könnte. Die Frau war reich durch dieses Öl. Was macht sie? Sie gießt es über Jesu Füße. Und natürlich, bei Judas drehen die Alarmglocken. Wisst ihr aber, was Judas Gedanke war? Das schreibt die Bibel nämlich auch. Er wollte sich nämlich von dem Geld was abzapfen. Also egal, wie nett eine Idee aussieht, wie hilfsbereit, diakonisch und sozial sie auch klingt, eine gut gemeinte Aussage muss nicht immer gut gemeint sein. Judas war in dem Moment dabei zu klauen. Und das sagt die Bibel, dass er nämlich ein Dieb war und ein Räuber. Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt das. Hey, am Geld merkst du den Charakter deines Menschen. Am Geld merkst du den Charakter. Und so geht Judas beispielsweise, nachdem das Abendmahl war, nachdem Jesus erzählt, wer ihn verraten wird und alle sagen, nein, ich werde dich nicht verraten, auch Judas hat das gesagt, direkt danach in den Tempel, stellt sich vor die Pharisäer und sagt, wie viel Geld gibt ihr mir, wenn ich Jesus verrate? Ja, Jesus spricht sogar davon, dass der Teufel ihn oder von ihm Besitz ergriffen hatte. Es gibt eine geistliche Ebene, in der der Teufel unterwegs ist, in der er uns fertig machen will, in der er uns lockt. Ne? Durch Begierde hat Gott wirklich gesagt, der Apfel ist Sünde. Hey, Geld ist doch nicht schlimm, nimm dir doch mal was. Und so zerstörerisch kann Geld sein. Hey, Judas ist danach in den Tempel, hat dieses Geld hingeschmissen und gesagt, ich habe mich versündigt. Ich will dieses Geld zurück, ich will Buße tun. Und die Pharisäer haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun. So schlimm hat sich Judas reingeritten, dass es für ihn sogar bedeutet hat, dass er jetzt sterben muss. Und er hat sich das Leben genommen. Geld kann verhängen. Okay, das jetzt zum Fluch und zur großen Warnung. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass man nur über Geld schimpfen sollte und nur aufpassen sollte, sondern Geld ist auch dafür da, ein Segen zu sein. Geld ist dafür da, ein Segen zu sein. Und da möchte ich noch auch mit euch reingehen. Erstens, Geld soll schaffen. Geld soll schaffen. Wenn wir das Alte Testament anschauen, sehen wir, wie Salomo zum Beispiel den Tempel geschaffen hat. Und die lassen sich auch wirklich Zeit, das zu dokumentieren und richtig ins Detail zu gehen, was die da alles reingesetzt haben. Da war das teuerste Holz aus dem Libanon und aus Ägypten dies und aus Ägypten das. Die haben Gold genommen und das quasi von innen vergoldet. Da war pures Gold drin, Silber, Schätze, aber eben nicht nur drin, sondern auch von außen die besten Materialien für Gott. Sie haben den Tempel geschaffen, in dem Gott wohnte und das Volk segnete und regierte. Wir sehen die Stiftshütte, wo Gott Mose auffordert, tu du eine Stiftshütte, wo ich mit meiner Gegenwart lagern kann. Und ich habe früher immer gedacht, die Stiftshütte war so hässlich, weil damals gab es eben noch Schwarz-Weiß-Drucker und die Farbdrucker waren zu teuer. Also hat man die Bilder in der Kinderstunde immer in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Und ich dachte mir, ja, wow, okay. Dann haben wahrscheinlich die Frauen noch Wäsche abgehangen währenddessen. Das war so ein bisschen der Zaun. Und nee, eben nicht. Das war das beste Material, was es damals gibt, von Purpur bis was auch immer. Du bist noch nicht mal in Gottes Gegenwart gekommen, aber du hast das Ding schon gesehen. Und das war ein Erlebnis, weil du wusstest, du gehst zu Gott. Hey, Geld ist dafür da zu schaffen, unsere Gemeinde zu bauen. Ich liebe das, was wir unten geschafft haben. Wir haben die Räume unten renoviert und schön gemacht, dass da Kinder kommen können, wir Indoor-Spielplatz feiern, Kids Club haben. Und die Mütter kommen oft zu mir, tatsächlich schon ein paar, und sagen, ja Simon, ist das immer so? Ich so, ja, ihr habt das hier so schön. Und die fühlen sich wohl. Warum? Weil wir was geschaffen haben mit dem Geld, das wir hatten. Und ich feiere das. Geld soll dienen. Wir sehen in der Geschichte von Maria und von Jesus, dass das Geld, das sie hatte in dieser Flasche, Jesus diente. 300 Denare, ein Jahreslohn hat sie dahin gepfeffert für Jesus. Sie diente Jesus mit dem Besten, das sie hatte. Geld soll dienen. Und das in welcher Form auch immer. Aber Geld ist für Jesus. Geld soll der Sache, die Jesus hat, dienlich sein. Und nicht selber die Sache sein. Jesus warf sogar den Pharisäern vor, nachdem er mit Judas gesprochen hat und seine Füße gesalbt wurden, warum denn die das nicht gemacht haben. Also eine ganz klare Aussage, für Jesus darf es teuer sein. Für Jesus darf es wichtig und gut sein. Und auch für uns. Wir sollen einander dienen, sagt die Bibel. Und das hört da nicht auf. Alleine Gastfreundschaft. Gastfreundschaft impliziert, dass du eben nicht nur zwei Körner dem Gast zu essen gibst und sagst, ja, du musst dir den Weizen selber wachsen lassen. Sondern, dass du sagst, ich kaufe das Beste, was ich habe. Bei mir, wenn der Gast kommt, gibt es einen schön gedeckten Tisch, weil ich bin gastfreundlich. Jesus sagt, dass wenn du einem Fremden Wasser gibst, dann gibst du es eigentlich ihm. Was du dem Kleinsten gegeben hast, hast du ihm gegeben. Jetzt kommt ein Gast zu mir nach Hause, also werde ich ihn trachten, als würde Jesus zu mir kommen. Es gibt das Beste. Es gibt das Beste. Und das bedeutet, ich muss meine Finanzen spielen lassen. Und es ist eben nicht so, wie ich als kleiner Junge dachte, als meine Eltern gesagt haben, ja, wir haben kein Geld. Da habe ich gesagt, ja, dann gehen wir zur Sparkasse. dann holen wir es einfach. Ne? Einfach Karte rein und Geld raus. Nicht kapiert, wie das funktioniert. Ne? Natürlich ist das nicht so. Die Realität ist klar, das Geld muss verdient werden, das Geld muss reingebracht werden und Geld ist wichtig und das gibt man, schmeißt man nicht aus dem Fenster. Aber die Prioritäten sind entscheidend. Wo bin ich bereit, Geld zu geben und wo nicht? Und Geld soll helfen. Auf diesem Punkt baut dieser zweite eben und der dritte auf. In der Geschichte des barmherzigen Samariters sehen wir so schön, dass der barmherzige Samariter war der Einzige, der auch bereit war, diesem Mann zu helfen. Während dieser Mann liegt, zusammengeschlagen, kommt eben alle möglichen Leute, die sehr angesehen waren. Einer davon war ein Priester und Priester waren wohlhabend. Und die haben drauf gerotzt. Dann kommt der Samariter, ein Feind Israels, und hilft diesem Mann. Und diese Hilfe hat nicht da aufgehört. Im Sinne von, ja, ich pack dich, ich mach dich auf den Esel, pack, auf den Arsch Esel, in die Prärie, guck, wie du klarkommst. Sondern er ging mit ihm zu einem Gasthaus, gab 2 Schekel, das bedeutet so viel Geld, damit das ihm ausreicht, damit der Mann gesund wird, gutes Essen hat, dass es ihm warm ist, und kam wieder zurück und hat sogar gefragt, geht's ihm gut? Also beim Geld hat es nicht aufgehört. Ja, Hilfe, wir helfen dir überall, nur Geld, schwierig. Nein, Geld soll helfen. Geld ist dafür da, zu helfen. Und wir sehen, was Wohlstand ausgelöst hat, wenn die Einstellung zum Geld stimmt. Menschen oder Bewegungen wie die Huguenotten, die den Wohlstand geschaffen haben, weil sie treu und gut mit dem Geld umgegangen sind. Und hier möchte ich aus Matthäus 25, 21 kurz die Geschichte abreißen. Sehr viele Geschichten, wie gesagt, es gibt ja auch, wie gesagt, 2400. Ne? Es gibt unglaublich viel. Aber das möchte ich anreißen, obwohl wir das auch nochmal später in einer anderen Predigt hören werden. Jesus spricht von einem Gleichnis, wo ein Herr verschiedenen Menschen Geld gegeben hat. Und die einigen haben das verdoppelt und oder verdreifacht, vervielfacht und einer hat es vergraben. Und als Jesus zurückkommt zu diesen Menschen, die das eben, oder beziehungsweise dieser Herr, der in diesem Fall Jesus ist, und sieht, wie sie dieses Geld vervielfältigt haben, sagt er Folgendes. Da sprach der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unser Geld benutzen, um zu helfen, um zu schaffen, um zu dienen, dass das diese Treue ist, die Gott von uns möchte, dass er uns mehr geben wird. Ich glaube, vieles bekommen wir von Gott nicht, weil wir ihm nicht treu damit umgehen. Und ich bin aber davon überzeugt, dass wenn wir treu mit Finanzen umgehen, Gott uns noch mehr geben wird. Deswegen ist die Abschlussfrage in dem Ganzen, wie meint Jesus das mit der Versorgung und dem ganzen Geld und so weiter. Jesus selbst war ganz entspannt. Jesus sagt in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird euch hinzugetan. Das ist ein Vers, der ist so einfach gesagt, aber es steckt viel Wahrheit in ihm. Jesus selbst hatte überhaupt keine Probleme mit Geld. Als Petrus vorgeworfen wurde, dass sie keine Tempelsteuer zahlen, sagte zu Petrus Folgendes, geh an den Fluss, da wird ein Fisch kommen und der wird dir Geld ausspucken. Das ist, wie gesagt, man denkt so, ja Simon, klar, wie Sparkasse, ne? Du gehst rein und holst raus. Aber tatsächlich ist es so gewesen. Der Fisch hat das Geld gegeben, was gereicht hat, genau perfekt für sogar centgenau Beträge in ihrem Geldbeutel, in ihrem Briefkasten waren, als sie in schwierigen finanziellen Nöten waren und Gott gebeten haben, dass Geld kommt. Auf der Straße gefunden, wollten das abgeben, Fundgrube, nichts, Geld behalten, Gott hat gesegnet. Hey, Gott kann übernatürlich versorgen. Jesus ist mit Menschen unterwegs, die 5000 Männern, die ja jetzt gespeist werden sollen nach der Predigt, weil sie so viel zugehört haben. Und die Jünger sagen ihm, Jesus, wir müssen die Leute wegschicken, wir haben kein Geld, wir können das alles nicht zahlen. Und Jesus sagt, no problem. Bam, zack, vermehrt, 5000 Männer kriegen Essen. Nein, sogar Petrus lernt daraus. in Apostelgeschichte 3 und geht zum Tempel und da liegt ein Mann völlig gelähmt und seine Antwort ist folgende: Hast du etwas Geld? Und Petrus sagt ihm folgendes: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf und geh. Und der Gelähmte steht auf und geht. Geld hat seine Grenzen, Gott nicht. Geld hat seine Grenzen, Gott nicht. Deswegen ist die Frage oder der biblische Konsens nicht, ist Geld böse, ist Geld gut? Die Frage ist, ist Geld ein Werkzeug für sein Reich oder ist Geld dein Reich? Reichtum, mein Reichtum liegt in Gott und mein Geld ist mein Werkzeug, um diesem Reichtum zu dienen, nämlich Jesus. Dem Reichtum, dem Werk im Heiligen Geist, der Liebe, der Treue, dem, was Gott tut, durch Gemeinde, durch Menschen, durch was auch immer. Mein Geld ist ein dienendes Werkzeug. Oder ist mein Geld mein Reichtum und mein Ziel? Es gibt die Geschichte, dass ein reicher Mann mit seinem Sohn auf den Bauernhof ging, um den Sohn zu zeigen, wie reich sie sind und wie arm andere Menschen leben. Und dann gehen die zu zweit und geht er mit seinem Sohn und sagt ihm: Guck mal, hier haben sie eine Scheune, guck mal, da ist ganz viel Stroh drin, na? Ja, ist nicht so sauber, guck mal, die haben nicht so viel Strom wie wir, das ist eher alt und na, du merkst, guck dich einfach mal rum. Und dann kommt der Sohn zurück zu seinem Vater und der Vater fragt ihn: Und, was nimmst du mit, was hast du gelernt? Und der Sohn antwortet ihm folgendes: Danke Papa, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Und dann Papa sagt: Hä, was? Wie? Wieso wie arm? Na, guck mal, wir haben nur einen Hund, die haben fünf. Und guck mal, die sind so glücklich und die arbeiten zusammen. Und guck mal, die haben eine Riesenscheune und so viel Essen. Wir müssen immer zum Laden, aber die haben eigenes Essen, die machen das selbst. Und guck mal, da ist eine Kuh. Und guck mal, die haben Traktoren und so viel Platz. Wir haben gar nicht so viel Platz, die haben so viel Platz. Und die sind so, und es riecht so cool. Und das Kind hat verstanden, was wahre Reichtum ist. Nicht Geld ist wahre Reichtum. Ich glaube, der Bauernhof hatte nicht viel Geld beiseite. Während der Millionär schon. Aber nicht Geld macht dich glücklich. Sondern der richtige Umgang, damit er dient. Geld soll dienlich sein. Wie machen wir einen Aufruf, wenn es um Geld geht? Man kann einen machen. Ich will euch einladen, die Augen zuzuschließen. Und ich möchte einfach ein paar Fragen in den Raum schmeißen. Und hey, du machst das mit deinem Herrn und deinem Gott selbst aus. Weil am Ende geht es mich auch gar nichts an und interessiert mich auch nicht. Aber Gott schaut drauf. Hey, wie wollen wir heute aus diesem Raum, aus diesem Gottesdienst rausgehen? Sind wir bereit, Gier abzulegen, wo vielleicht Gier unser Herz erfüllt hat? Sind wir bereit zu sagen: Gott, es tut mir leid, ich tue Buße. Ich will dem Geld nicht hinterherrennen, sondern dir. Wollen wir unsere Finanzen unter Gott stellen? Also alles bekehrt sich, auch unser Geldbeutel. Alles gehört Jesus. Wollen wir und sind wir bereit, Jesus alles abzugeben? Sollen unsere Finanzen Gott dienen? Und das meine ich nicht extrem, dass wir sagen, wir verkaufen jetzt alles, aber vielleicht sollte Gott unsere Finanzen genauso nehmen dürfen wie unser ganzes Leben. Sollten vielleicht unsere Finanzen Gott dienen? Wollen wir uns bemühen, gesunden Umgang mit Geld zu haben, um Wohlstand dahin zu bringen, wo er fehlt? Um Gottes Segen sichtbar zu machen? Und vielleicht wollen wir heute noch bitten darum, dass Gott die Treue, die wir haben, belohnt und unsere Finanzen segnet und uns mehr gibt. Oder dass Gott unser Herz berührt, dass wir treu mit Finanzen lernen umzugehen. Als ich aufs TSE gehen wollte, nach der Ausbildung, habe ich eigentlich den Plan gehabt, länger zu arbeiten, um Geld zu verdienen, weil ich gesagt habe, ich muss mir mein Studium selbst bezahlen. Und nach einem Gespräch mit meinem Vater, der mir genau diesen Vers genannt hat, Matthäus 6,33, hat er mir gesagt: Simon, geh. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird dir hinzugetan. Mit dem Satz: Glaubst du nicht, Gott hat mehr Geld als Deutschland? Hat er mich überzeugt. Ich bin ins Studium gegangen und das Geld kam über verschiedene Wege, aber das Geld kam. Gott hat gesegnet. Wollen wir uns entscheiden, bereit zu sein, erst nach dem Reich Gottes zu trachten und danach nach dem? Und sind wir bereit zu glauben, dass Gott wirklich versorgt? Jesus, ich möchte beten, Herr Jesus, Herr, dass du siehst die ganzen Punkte und du siehst unser Herz und auch vielleicht den einen oder anderen und die einen oder anderen Probleme, die wir vielleicht auch gerade haben. Entweder emotional oder seelisch mit dem Thema oder tatsächlich auf dem Konto, Jesus. Gott, ich will dich bitten, Herr, dass du segnest. Jesus, ich segne im Namen Jesus Christus, Herr, edliche Finanzen in unserer Gemeinde. Herr, ich segne unsere gemeindlichen Finanzen. Herr, ich segne die Finanzen unserer Stadt, Jesus. Ich segne die Finanzen, Herr, unserer Region, Herr, dass der Wohlstand reinkommt in unser Leben, Herr. Herr, verändere du unsere Herzen, auf dass wir das hineintragen, was du möchtest, Herr. Dass wir treu mit deinem Geld umgehen, dass wir es als Werkzeug nutzen, um dein Reich aufzubauen, Jesus. Um das zu manifestieren, was du, Jesus, möchtest. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der vielleicht auch finanzielle Krise gerade hat. Herr Gott, ich bete und ich bitte dich, dass du kommst und übernatürlich versorgst. Jesus, dass du eingreifst da, wo Geld fehlt. Herr, ich bete, dass Glaube da ist in unserer Gemeinde, mehr zu gehen und mehr zu tun, auch wenn wir vielleicht nicht so viel haben. Und dir zu vertrauen, dass wenn du sagst, du baust deine Gemeinde, dass das stimmt. Jesus, danke dir für all den Wohlstand, all den Segen, den du uns gegeben hast, hier in Deutschland. Danke dir, Jesus, dass es uns so gut geht und dass du uns versorgst. Und so, Herr, segne ich uns jetzt in deinem Namen.